Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Bis zu 360 Sonnentage im Jahr. Damit wird für das Reiseland Ägypten geworben. Und wie die Sonne dort schon vor Jahrtausenden als lebensspendende Kraft verehrt wurde, können sich die Urlauber dort auch gleich anschauen. In den gut erhaltenen Tempeln der Pharaonenzeit. Die bedeutendste Gottheit im alten Ägypten kennt jeder aus dem Kreuzworträtsel. Na, wissen Sie es? Nur zwei Buchstaben? Genau. Ra oder auch Re, wie die deutschsprachige Ägyptologie sagt. Aber in der Zeit von Pharao Echnaton, vor gut 3300 Jahren, wurde noch ein anderer Sonnengott verehrt, nämlich Aton. Der Aton-Kult stellte einen historischen Wendepunkt dar. Mit ihm sollte nämlich nur noch ein einziger Gott angebetet werden. Aber warum? Und war das wirklich, wie oft behauptet wird, die erste Form des Monotheismus? Cornelia Wegerhoff hat das für uns in Erfahrung gebracht. Und sie musste gar nicht so weit dafür reisen.
Geheimnisvolle Götter, mächtige Pharaonen. Aus allen Richtungen blicken sie einen an. In Form von Statuen oder von Reliefs herab, schon vor Jahrtausenden in Stein gemeißelt von den alten Ägyptern. Die Herrschenden sind mit den immer gleichen Insignien der Macht dargestellt, mit der Doppelkrone als Symbol für Ober- und Unterägypten, mit königlichem Bart und Zepter. Aber die zahlreichen Götter sind so verschieden, dass die wichtigsten hier in der Mannheimer Ägyptenausstellung eigens vor einer Erklärtafel aufgereiht wurden. Der Gott, den wir suchen, fehlt allerdings.
Aton ist hier nicht dabei, weil er einfach gar nicht so dargestellt wird wie andere Götter. Wir sehen ja hier Figuren, Darstellungen als Tier oder als Mensch oder als Mischgestalt. Und in dieser Gestalt wird Aton nicht verehrt.
Sagt Gabriele Pieke, die Leiterin der altägyptischen Sammlung.
Der Aton ist in vieler Hinsicht besonders. Der schwebt so ein bisschen über den Dingen, wortwörtlich, denn er ist ja sehr eng verbunden auch mit der Sonne. Er stellt ja im Prinzip auch die Kraft der Sonne dar. Und er wird dargestellt als eine Scheibe mit Armen, die sozusagen dann ihren Segen und ihren Schutz auf das Leben der Menschen bringen. Aber eine Statue, wie wir sie von anderen Göttern kennen, hat Aton nicht.
Dafür geht im Ausstellungssaal regelrecht die Sonne auf, lässt den Himmel über dem Niltal azurblau leuchten. Auf einer Panoramawand im Museum der Weltkulturen, das zu den Mannheimer Reis-Engelhorn-Museen gehört. So können sich die Ausstellungsgäste zumindest in Gedanken nach Ägypten versetzen.
Die Sonne reist über den Horizont, sie ist am Tag zu sehen, aber nachts, hat man sich vorgestellt, reist sie durch die Unterwelt. Und so ist das Schicksal der Sonne tatsächlich ganz zutiefst verbunden mit dem Leben der Menschen. Und das Schlimmste für den Ägypter war tatsächlich, dass die Sonne im Lauf unterbrochen wird. Und das ist halt das, was man verhindern wollte durch Anbetung, durch Tempeldarstellungen, aber auch sogenannte Jenseitsführer dann in den Gräbern im Tal der Könige.
Letzteres waren spezielle Texte an den Wänden königlicher Gräber. Bereits im 3. Jahrtausend vor Christus wurde der ägyptische Sonnengott Re verehrt. Er ist zum Beispiel auch auf einem Relief dargestellt, das von einem Leipziger Forschungsteam in Kairo ausgegraben wurde, dort, wo sich einst die antike Sonnenstadt Heliopolis befand. In Mannheim steht eine Kopie.
Und dort verehrt man eben den Sonnengott Re, der dargestellt ist ganz häufig als Mensch mit einem Falkenkopf, also ein himmlisches Wesen, was oben am Horizont ist. Und gerne trägt er noch eine Sonnenscheibe oben auf dem Kopf.
Genau diese Sonnenscheibe wurde Aton genannt. Und in der 18. Dynastie, unter der Herrschaft von König Echnaton, stieg Aton dann überraschend zum Sonnengott auf, quasi als Weiterentwicklung des Re, erklärt Gabriele Pieke.
König Echnaton ist ein wirklich sehr besonderer Herrscher der ägyptischen Geschichte. Er ist verbunden mit dem Umwälzen der Religion. Wir haben gerade schon gehört, es gibt ganz, ganz viele Götter in Ägypten. Die Regentschaft des Echnaton ist aber geprägt davon, dass er sich sehr fokussiert auf den Gott Aton.
Dafür hat sich der Pharao sogar selbst umgenannt. Eigentlich hieß er Amenophis IV., aber er legte seinen Namen ab, um sich fortan Echnaton, der Aton dient, zu nennen. Ein spektakulärer Bruch mit dem königlichen Erbe.
Es gibt halt viele Spekulationen darum. Man kann aber auch vermuten, dass es auch was mit Politik und Macht zu tun hatte.
Denn für die ägyptische Priesterschaft, die zu jener Zeit vor allem den Gott Amun anbetete, war Echnatons Kurswechsel ein Schlag ins Gesicht.
Denn die Priesterschaft, insbesondere des Amun, im ganzen Land mit Tempeln versehen, war auch ein gewisser Staat im Staat.
Und das konnte Echnaton nicht gefallen.
Stattdessen führt er was ein, was man sehr gerne auch als Personenkult bezeichnen kann. Denn tatsächlich kann der einzelne Gläubige nicht Aton selber anbeten. Der betet eigentlich das Königspaar an, nämlich Echnaton und seine Frau Nofretete. Die beiden sind die einzigen, die direkten Kontakt haben, direkten Draht zum Gott.
Die vorher so einflussreichen Priester waren damit außen vor und in weiten Teilen religiös und politisch entmachtet.
Der Tempel in Karnak zum Beispiel, das Hauptzentrum, wird geschlossen. Die Inschriften des Amun werden ausgehackt. Und Echnaton gründet ja auch eine neue Hauptstadt für ca. 30.000 Menschen, die dann da irgendwann leben. Und dort werden neue Tempel errichtet, die dem Aton geweiht sind. Man baut Villen, Paläste, Gärten, neue Gräber. Also mit unglaublichem Aufwand wird etwas Neues geschaffen und man versucht, anderes auszuradieren.
Amarna heißt die neue Hauptstadt, die um 1340 vor Christus entstand, berühmt geworden durch den Fund der Büste Nofretetes und anderer herausragender Kunstgegenstände. In den Gräbern dort ist in Hieroglyphen auch der große Sonnenhymnus des Echnaton eingemeißelt, eine literarische Huldigung des Gottes Aton.
Schön erscheinst du im Lichtland des Himmels, du lebende Sonne, Ursprung des Lebens. Du bist aufgegangen im östlichen Lichtland und du hast jedes Land mit deiner Schönheit erfüllt. Gehst du unter im westlichen Lichtland, ist die Erde in Finsternis, in der Verfassung des Todes.
Selbst Echnaton und seine Gemahlin bringen deshalb Opfergaben dar. Dargestellt auf einem Steinblock aus Amarna mit ganzen Rinderkeulen, aber auch mit filigranen Lotusblüten. Doch ist all das tatsächlich, wie von manchen behauptet, der Ausgangspunkt des Monotheismus? Diese Auffassung ist wissenschaftlich weitgehend überholt, stellt die Ägyptologin Gabriele Pieke abschließend klar.
In älteren Büchern kann man das noch lesen, dass es die erste monotheistische Religion der Welt ist, im Prinzip eingeführt von einem König. Mittlerweile ist man so ein bisschen abgerückt, deswegen, weil man halt auch in Amarna tatsächlich kleine Figuren von anderen Göttern gefunden hat, in den Häusern.
Sicher ist sicher, dachten sich die alten Ägypter augenscheinlich und pflegten weiter ihr spirituelles Erbe.
Aber wir wissen auch, dass andere wichtige Gottheiten wie Maat, das Prinzip der Wahrheit, der Gerechtigkeit, dass die Kronengöttinnen weiter verehrt werden, dass aber auch der große Gott Thot zum Beispiel, der Gott des Mondes, der Weisheit, der Schrift, quasi so einen Steinwurf entfernt einfach über den Nil rüber von Amarna tatsächlich einen Tempel hatten, der auch nicht geschlossen wurde. Also man kann eigentlich nicht mehr von Monotheismus reden, sondern von einer Religion, die sich sehr fokussiert auf eine Gottheit, die anderen so ein bisschen in den Schatten drängt, aber tatsächlich nicht einen Gottheit nur alleine kennt.
Und schon der mutmaßliche Sohn von Echnaton und Nofretete kehrte Amarna den Rücken und zum althergebrachten Glauben zurück. Sein Name? Tutanchamun, was so viel heißt wie das lebendige Abbild des Gottes Amun.
Ägypten, Land der Unsterblichkeit. Diese Dauerausstellung bringt einen also auch ohne Flugreise zu den Göttern der Pharaonenzeit. Zu sehen ist sie in Mannheim in den Reichsengelhorn-Museen, genauer gesagt im Museum Weltkulturen.